dann geht es jetzt weiter mit den zwischenimperialistischen Widersprüchen und den Kämpfen, die stattfinden zwischen den imperialistischen Mächten, der imperialistischen Mächte gegen andere, gemeinsam gegen andere, getrennt gegen andere. Es ist wirklich verwickelt im Moment. Ich denke, alle gegen alle trifft es wirklich die gegenwärtige Weltsituation relativ gut. Warum? Das hoffe ich, wird deutlich durch das, was ich sage. Vorab habe ich ein paar Grafiken dabei, ein paar Statistiken. Die beziehen sich wieder auf die Wirtschaftsleistung, also auf das Bruttoinlandsprodukt. Es gelten die Kritiken, die daran geäußert worden sind. Das ist aber das Material, was wir zur Verfügung haben im Moment. Und ich denke, für das, was ich aussagen möchte, ist jetzt die wirklich detailliert richtige Bestimmung dieses Bruttoinlandsprodukts nicht wirklich wichtig. Es kommt nur auf die großen Linien an, bei dem, was ich sagen möchte. Noch ein Punkt vorab zu den Grafiken, die betreffen das Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraftparität. Da kann man sich auch lang drüber streiten. Es gibt Vorteile, es gibt viele Nachteile dieser Definition nach Kaufkraftparität. Sie besagt einfach nur, oder sagen wir mal so, sie geht davon aus, ein Dollar ist ein Dollar wert, aber mit einem Dollar kann man in China viel mehr kaufen als in den USA. Das heißt, man erhält viel mehr reale Werte in China dafür, als man in den Vereinigten Staaten erhält. Das spielt für manche Fragen eine Rolle, für andere Fragen viel spielt es keine Rolle. Zum Beispiel muss natürlich ein Chinese oder eine Chinesin genauso viel Dollar für ein US-Produkt bezahlen wie ein Amerikaner oder eine Amerikanerin. Aber das können wir jetzt nicht lösen, das Ding. Auch darauf kommt es bei den Statistiken jetzt im Wesentlichen nicht an. Die Statistiken, das sind ein paar Grafiken, hier sollte, ach nein, falsch geklickt, das ist die erste davon. Die beiden Linien hier geben jeweils, wie gesagt, das Bruttoinlandsprodukt an. Die Skala links, das ist die hat eigentlich 100%, das heißt, das sind Prozentwerte. 100% sind das gesamte globale Bruttoinlandsprodukt, also die Weltwirtschaftsleistung. Die hier links oben anfangende Linie, die Farbe sieht hier ganz anders aus auf meinem Bildschirm, aber egal. Diese, das ist eher so grünlich, ne? Wirkt das von hier? Sollte eigentlich blau sein. Aber diese eher grünliche Linie, die gibt die Wirtschaftsleistung der reichen Industriestaaten an, also im Wesentlichen der OECD-Staaten. Die andere Linie gibt die Wirtschaftsleistung in Prozent der globalen Wirtschaftsleistung der Entwicklungs- und Schwellenländer an, also aller anderen. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann stellt man fest, in den 80er Jahren, also in den letzten Jahren der Systemkonfrontation, ist die Verteilung hier relativ klar gewesen. Sie ist auch in den 90er Jahren noch relativ klar gewesen. Das heißt, die Industrienationen lagen deutlich vor den Entwicklungs- und Schwellenländern. Allerdings begann hier Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre ein Prozess auf der einen Seite des Aufstiegs der Entwicklungs- und Schwellenländer und auf der anderen Seite des Abstiegs der reichen Industrieländer. Und der ist wirklich, wie ich finde, recht deutlich. Und alle Prognosen gehen davon aus, dass es so ausschaut, wie hier die gepunktete Linie weiterläuft, nämlich, dass die Wirtschaftsmacht der reichen Industriestaaten weiter zurückgeht. Das ist bislang wirklich empirisch leicht verifizierbar, trotz aller Kritiken an den detaillierten Zahlen. Und es gibt im Moment keinen Grund anzunehmen, dass ohne wirklich, sagen wir mal, kriegerische Einbrüche in die Wirtschaftsleistung sich das wirklich grundlegend ändern würde. Das bedeutet schlicht und einfach, die westlichen Mächte sind im Abstieg. Im Aufstieg sind die Entwicklungs- und Schwellenländer und da natürlich vor allem das Land, dessen Wirtschaftsleistung hier eingezeichnet ist, nämlich China. Die chinesische Wirtschaftsleistung ist dramatisch gestiegen in den vergangenen Jahren. Sie trägt maßgeblich, aber nicht nur, den Aufstieg der Entwicklungs- und Schwellenländer auch im Weltsystem. Hier ist die Linie der Vereinigten Staaten eingezeichnet. Man sieht, die Vereinigten Staaten entwickeln sich von ihrem Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung deutlich zurück und gemessen nach Kaufkraftparität hat inzwischen China die Vereinigten Staaten überholt. Vor ein paar Jahren, man sieht den Punkt hier. Wenn man das Bruttoinlandsprodukt messen würde, nicht nach Kaufkraftparität, sondern wirklich ganz stumpf nach Dollar, dann dauert das noch ein bisschen. Aber es ist eigentlich, es steht total zu erwarten, dass es kommen wird in relativ kurzer Zeit. Ja, ich habe jetzt die USA und China eingezeichnet. Hier wäre noch die Linie der EU 28, ne, also der aller EU-Staaten von heute. Die EU-Staaten von heute liegen noch über den Vereinigten Staaten, allerdings wird der Vorsprung immer geringer. Und man muss dazu sagen, dass ja einer der großen EU-Staaten vor dem Absprung steht, nämlich Großbritannien. Würde Großbritannien jetzt austreten, dann würde diese Linie nach unten knicken und die Wirtschaftsleistung der EU wäre schon geringer als die der Vereinigten Staaten. Das heißt, der Vorsprung, den es mal gab in den 2000er Jahren, der schmilzt dahin und wird demnächst wahrscheinlich weg sein. Nur noch eine kleine Fußnote sozusagen am Schluss. Das ist jetzt noch eine vierte Linie. Also eine Linie von einem vierten Staat, einem Staatenblock, der im weiteren Verlauf jetzt keine Rolle spielt, aber der zeigt, dass wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit uns noch mit mehr Faktoren beschäftigen müssen, als nur mit den großen Mächten, die hier eingezeichnet sind. Das ist die Linie von Indien. Indien wächst immer noch langsamer, inzwischen sogar schneller als China teilweise, aber die Bedeutung kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen in der globalen Wirtschaft. Allerdings Indien kommt in letzter Zeit und wenn die Entwicklung so weitergeht, sieht man hier die Prognosen, dann wird sich das irgendwann auch der Linie Europas und der Vereinigten Staaten annähern. Und viele Untersuchungen, natürlich bürgerliche Untersuchungen, aber viele gehen davon aus, dass im Jahr 2050 Indien die zweitgrößte Wirtschaftsmacht weltweit sein könnte. Das stellt also wirklich nochmal alles auf den, vielleicht nicht auf den Kopf, aber das bringt nochmal ganz neue Faktoren in die Weltpolitik hinein, auf die wir uns so langsam einstellen müssen. Nicht eingezeichnet habe ich hier Russland. Und das deswegen, weil Russland ist natürlich eine wichtige Macht, spielt auch in dem, was ich jetzt gleich sage, eine wichtige Rolle, ist allerdings eine völlig anders gestrickte Macht. Denn Russland, die russische Macht, basiert zu guten Teilen schlicht und einfach darauf, dass es noch eine militärische Macht ist, dass es politisch immer noch Einfluss hat und dass es eben eine Rohstoffmacht ist. Ne, also nicht eine Industriemacht in dem Sinn, auch wenn es noch eine Rüstungsindustrie hat natürlich. Aber die russische Linie hier einzuzeichnen, glaube ich, würde ein bisschen in die Irre führen, weil das im Falle Russlands nicht der entscheidende Faktor ist für die aktuelle russische Politik. Gut. Ja.
Kurz mal einmal. Der Knick, der da 1991 ist, ist das irgendwie ein Wechsel der sozialistischen Staaten von einem Lager ins andere? Oder?
Ich denke, du siehst es hier bei den EU 28, ne? Die haben die EU 28 halt auch zurückgerechnet, um wirklich eine 1:1 Vergleichsbasis zu haben. Und natürlich ist in den osteuropäischen Staaten die Wirtschaft dramatisch eingebrochen 1990. Und genau hier ist der Knick. Hier ist er überhaupt nicht, hier ist er überhaupt nicht. In den Vereinigten Staaten ein bisschen habe ich jetzt nicht im Kopf, was es genau da war. Aber das ist eben der Hauptpunkt, die osteuropäischen Staaten.
Aber der ist ja auch in die andere Richtung, also der Schwellenländer, die hier aufsteigen.
Ja. Das stimmt, weil es um den Anteil geht. Genau, das heißt also, der Einbruch der einen Seite ist auch ein Aufstieg, ein prozentualer Aufstieg der anderen Seite, auch wenn sie nichts gewinnt, rein mathematisch. Ist absurd eigentlich, ne? Aber also wenn jemand total verliert, dann gewinnt auch jemand, der nur seinen Status hält. Erstmal. Ja. Okay, um das Ganze aufzudröseln, möchte ich versuchen, systematisch ranzugehen. Das heißt also, die Konflikte, die wir im Moment in der Weltpolitik haben, die einzeln aufzudröseln. Anfangen möchte ich mit einem, der die EU als Staatenbund betrifft. Hier ist ein Bild, wo man die Merkel und den Werner Weidenfeld sieht. Der Werner Weidenfeld ist heute relativ unbekannt. Ich habe das Bild trotzdem mitgebracht, weil er vor 15 Jahren einer der wirklich einflussreichen Politikberater in der Bundesrepublik war. Als Außenpolitikchef der Bertelsmann Stiftung. Und die Bertelsmann Stiftung, das ist eine ganz große Nummer in der deutschen Politik, ist nun mal so. Der Werner Weidenfeld hat vor 15 Jahren mehrfach in Interviews öffentlich in Tageszeitungen und sonst wo verkündet, dass er der Auffassung sei, die EU sei eine, Zitat, Weltmacht im Werden, Zitat Ende. Das war also der Punkt, wo Weltmachtpläne für die EU erstmals wirklich offen und lautstark thematisiert worden sind. Vor allem von Weidenfeld, von einigen anderen auch, aber er hat da so eine Eisbrecherfunktion gehabt. Die Idee, dass, sagen wir mal, damals noch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft in den 60er und 70er Jahren, dass die eine Position auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten und damals noch der Sowjetunion einnehmen könne. Das ist eine alte Idee in der deutschen Politik. Die hatte schon Franz Josef Strauß. Ne, Franz Josef Strauß hat das so diese Idee schon in seinen Büchern verkündet. Und das ist der Grund gewesen, warum er die Gründung von Airbus vorangetrieben hat. Damit nämlich die damalige EWG, dann EG und heute EU, damit die auch eine eigene Luft- und Raumfahrtindustrie hat. Ohne sowas kann man keine Weltmacht sein. Punkt. Die Idee ist also eine alte Idee, dass die EU eine Weltmacht werden soll, auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten und nach Möglichkeit auf Augenhöhe mit allem anderen, was es da sonst noch geben mag. Heute wäre das China. Damals ist sie stark vertreten worden. Damals hatte die EU auch eine relativ starke Phase. Es ist damals der Euro eingeführt worden als Konkurrenzwährung zum Dollar. Es ist damals, sind die ersten Schritte gegangen worden zur EU-Armee. Das ist dann versandet. Es ist nicht wirklich gelungen, die EU-Armee zu gründen, aber die ersten Schritte dazu wurden in den 2000er Jahren eingeleitet. Gut, also der Wille, die EU eben als Weltmacht zu formieren, ist da schon deutlich zu erkennen gewesen. Man kann feststellen, dass die Versuche, das jetzt doch endgültig zu erreichen, vor einigen Jahren nochmal forciert worden sind. Das ist so um 2015, 16 gewesen, kurz bevor in den Vereinigten Staaten der Regierungswechsel kam, der Wechsel hin zu Donald Trump. Donald Trump ist da recht für die deutsche Politik auf der einen Seite recht unglücklich, auf der anderen Seite recht glücklich gekommen. Ist so eine komische Ambivalenz. Die deutsche Politik war damals dabei, die Stärkung der EU wirklich massiv zu forcieren, die EU-Armee nochmal zu forcieren. Die Beschlüsse dazu, die ersten neuen Beschlüsse dazu sind im Sommer 2016 gefällt worden, kurz nach dem britischen Austrittsreferendum. Es ist dann dazu gekommen, eben PESCO zu gründen, diesen militärischen Zusammenschluss, den EU-Rüstungsfonds zu gründen. All diese Schritte sind da gekommen. Die sind letztlich eingeleitet worden schon vor dem Regierungswechsel hin zu Trump. Und es war klar, dass der Versuch, eine eigene EU-Armee aufzubauen, dass das erstmal auch gegen die Macht der Vereinigten Staaten gerichtet ist. Es ist ja klar, man hat ja ein Armeebündnis, ein Militärbündnis, die NATO. Und warum soll man noch ein zweites gründen? Natürlich deswegen, weil man auch was ohne den Staat haben will, der da nicht drin ist. Und das sind die Vereinigten Staaten. Trump ist die ideale Negativfolie, das muss man ganz klar dazu sagen. Also zu dem Kerl muss man, glaube ich, auch nicht viel sagen. Der bietet sich einfach als Negativfolie an. Von daher, die Merkel hat schon unmittelbar in ihrer ersten Stellungnahme nach Trumps Amtsantritt, hat die was gesagt, was eigentlich für eine deutsche Politikerin vorher undenkbar war. Sie hat gesagt, sie bietet den Vereinigten Staaten eine weitere enge Zusammenarbeit an unter der Voraussetzung, und das war vorher unvorstellbar, das an Voraussetzungen zu knüpfen, unter der Voraussetzung, dass, und dann kam irgendwas mit Menschenrechte und Freiheit und Demokratie, aber diese Voraussetzung, das ist schon eine deutliche Kampfansage eigentlich gewesen, verklausuliert hier als eine Distanzierung von Trump, die nun wirklich jeder und jede nachvollziehen kann. Gut, insofern ist Trump ein Glücksfall gewesen auf der einen Seite für die deutsche Politik, die dann halt solche Sachen wie den Aufbau, hier nur ein Symbolbild, der Armee der Europäer, wie man heute sagt, eben verkaufen konnte als einen Schritt zur Unabhängigkeit von diesem unsäglichen Trump. Also wer will das nicht schon unabhängig von dem Kerl sein? Und dann müssen wir doch endlich die Armee der Europäer aufbauen. Meint er nicht auch? Also das ist wirklich die ideale Gelegenheit dafür gewesen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Politik von Trump ja in manchen Punkten schon wirklich stringent ist, also der Sache nach. Und einer der Punkte, wo sie stringent ist, das ist erstmal die Erkenntnis, die ist ja auch nicht neu, dass die EU sich als Weltmacht zu formieren versucht und dass die EU damit auch versucht, den Vereinigten Staaten das Wasser abzugraben. Und Trump hat von Anfang an gesagt, nicht mit mir, die EU kriegt von mir auf die Rübe. Das war für den von Anfang an klar. Und die EU, das heißt natürlich auch Deutschland. Trump ist von Anfang an auch vorgegangen gegen die Bundesrepublik. Einer der Punkte ist das berühmt-berüchtigte Handelsdefizit gewesen. Hier eine Karte von so einem Statistikinstitut. Auch hier kommt es nicht wieder auf die genauen Zahlen an, sondern nur auf die Differenz. Man sieht, die deutschen Exporte in die USA, das ist die obere Linie hier, die sind eigentlich immer größer gewesen als die Einfuhren aus den USA. Aber der Unterschied ist immer größer geworden. Das bedeutet halt, die Bundesrepublik hat ihre Waren verkauft, ohne Ende das Geld dafür kassiert, alles ist rundgelaufen. aus den USA gekauft wurde und wird deutlich weniger. Das heißt, letztlich ist das für die USA natürlich, so würde Trump das auch eindeutig sehen, ein Verlustgeschäft. Die Bundesrepublik lebt in gewisser Weise auf Kosten der Vereinigten Staaten. Das ist der Punkt, wo Trump angesetzt hat und wo er sagt, das muss sich ändern, und er geht jetzt massiv gegen diese Handelsüberschüsse beziehungsweise aus US-Sicht dieses Handelsdefizit vor. Und das ist der Grund, warum er seine Handelskriege gegen die EU gestartet hat. Einer läuft ja schon, der bei den Alu- und Stahllieferungen. Da gibt es ja schon diese Strafzölle. Und er droht ja weiterhin damit, Strafzölle auf die Einfuhr von Autos zu verhängen. Es ist völlig richtig, was gerade gesagt worden ist, dass der eigentliche Aggressor natürlich die deutsche Industrie ist, die ja auf Teufel komm raus exportiert und einfach dadurch sich dumm und dämlich verdient. Aber gut, das ist halt das Vorgehen der Trump-Administration dagegen jetzt, diese deutschen Handelsüberschüsse anzugreifen. Das greift natürlich tiefer. Das greift letztlich auch das deutsche Wirtschaftsmodell an, ne? Das ist ja darauf ausgerichtet, auf Teufel komm raus zu exportieren und sich damit blöd zu verdienen. Das ist ja eigentlich das deutsche Modell. Ein zweiter Punkt, wo Trump deutlich gegen die deutsche Politik vorgeht, das betrifft die NATO. Hier sitzen die gerade bei Verhandlungen. Die Bildunterschrift sagt, man muss es einfach mal glauben, dass da gerade gesprochen wird über die Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten. Es ist tatsächlich so, dass die Vereinigten Staaten das mit großem Abstand größte Militärbudget haben. Es ist auch völlig richtig, dass sie das im nationalen Interesse einsetzen. Aber es stimmt schon, dass auch in den NATO-Einsätzen die Vereinigten Staaten deutlich mehr rein investieren, als es zum Beispiel Deutschland tut mit seiner doch auch sehr großen Wirtschaftsleistung. Und wenn man es einfach umrechnen würde, dann würde man schon zu dem Ergebnis kommen, dass Deutschland in die gemeinsamen Militäreinsätze weniger Geld reinsteckt, auch prozentual gesehen, als es die Vereinigten Staaten tun. Das ist so gesehen schon ein Ungleichgewicht, und Trump will dieses Ungleichgewicht halt weghaben. Man kann auch da lang und breit drüber diskutieren, denn natürlich ziehen die Vereinigten Staaten ein politisches Plus aus dem Geld, was sie da reinstecken. Das ist eine Form, die eigene Hegemonie zu bezahlen, wenn man so will. Aber die Zeit ist knapp. Wir können das nachher gerne in der Diskussion dann thematisieren. Zu den Punkten, wo Trump die deutsche Politik massiv angreift, also wo die zwischenimperialistischen Widersprüche zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und den Vereinigten Staaten auf der anderen Seite eskalieren, gehört auch Nord Stream 2. Also diese Pipeline, die hier eingezeichnet ist durch die Ostsee aus Russland runter in die Bundesrepublik, und von dort aus kann das Erdgas dann weiter verteilt werden. Ein Teil wird in Deutschland gebraucht werden, ein Teil soll weiter verteilt werden. Das ist speziell für die deutsche Bourgeoisie ein ganz, ganz wichtiges Projekt, denn diese Erdgaspipeline Nord Stream 2, die sorgt dafür, dass Deutschland praktisch der Verteilerstaat für russisches Erdgas in Europa wird. Das heißt also, die Bundesrepublik selber, kaum Rohstoffe, wird an der Schlüsselstelle sitzen, was die Rohstoffversorgung angeht. Gleichzeitig ist damit auch verbunden eine starke Stellung der deutschen Energiekonzerne, in dem Fall vor allem von Wintershall, dieser BASF-Tochterfirma, in Russland. Und eine starke Stellung im russischen Erdgassektor ist unglaublich viel wert, denn das ist nun mal das Land mit den größten Erdgasvorräten der Welt. Das bedeutet, für das deutsche Kapital hängt wirklich an dieser Pipeline eine Menge dran, eine Menge Einfluss. Das ist genau die Pipeline, gegen die die Trump-Administration wirklich mit allen Mitteln vorgeht. Sie versucht es jetzt nochmal mit recht späten, aber brachialen Sanktionen. Der jüngste Vorschlag ist, Sanktionen gegen Firmen zu verhängen, die Spezialschiffe betreiben. Die sollen dann ihr Vermögen in den USA eingefroren kriegen und nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Also für international tätige Firmen ist das K.O. eigentlich. Der Witz ist, dass es da um einige, unter anderem eine Schweizer Firma geht. Ausgerechnet die Schweiz vertreibt Spezialschiffe. Aber so ist es nun mal, ein Binnenland, das in der Pipeline-Verlegung auf hoher See sehr wichtig ist. Aber so ist es. Die Schweiz hat also so eine Firma, die da wirklich unglaublich wichtig ist. Und Fachleute aus der Branche sagen, sowas gibt's nicht nochmal. Also wenn diese Schweizer Firma das nicht macht, dann hat Russland ein echtes Problem. Und genau da setzen die US-Sanktionen jetzt an. Ob es klappt oder nicht, muss man sehen. Es spricht manches dafür, manches spricht dagegen. Wir werden es einfach beobachten müssen. Tatsache ist, der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und in dem Fall Deutschland ist auch an dieser Stelle hier wieder sehr deutlich. Gut, und ich möchte noch ein viertes Beispiel nehmen. Es gäbe noch viele kleinere Beispiele. Wir können gerne in der Diskussion dann noch auf mehr eingehen, aber aus Zeitgründen möchte ich es jetzt dabei belassen. Das hier ist die Zeremonie, als das Atomabkommen mit Iran fertiggestellt wurde. Dieses Atomabkommen mit Iran, auch das ein großes Thema. Das Ding, worauf es jetzt ankommt, ist, also für uns heute Abend, ist, die Trump-Administration hat bekanntermaßen beschlossen, da auszusteigen, aus welchen Gründen auch immer. Sie will anders gegen, also aggressiver gegen Iran vorgehen. Die Bundesrepublik und die EU wollen bei diesem Abkommen bleiben. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist der, dass die deutsche Mittelostpolitik im Moment darauf abzielt, möglichst alle Staaten der Region für das deutsche Kapital zu öffnen, auch Iran. Und Iran ist dort wirklich wichtig, das Land mit der größten Bevölkerung, also vielleicht der größte Markt perspektivisch, auch mit unglaublichen Rohstoffvorräten. Und die deutsche Wirtschaft will da unbedingt auch rein. Und das strategische Konzept, was da drauf liegt, praktisch sieht also vor, dass man mit Iran jetzt ja nicht wirklich Frieden schließt, aber erstmal so einen Waffenstillstand sozusagen und dann versucht, die Kräfteverhältnisse auszutarieren, indem man Saudi-Arabien ein bisschen aufrüstet und Iran eben nicht aufrüstet und da so einen Patt in der Situation hinzukriegen, dass man von außen dann nach Möglichkeit auch steuern kann. Das ist so das deutsche Konzept. Das ist nicht vereinbar mit dem von Trump, der einfach nur aggressiv gegen Iran vorgehen will. Und genau darum, ob jetzt dieses Atomabkommen mit Iran aufrechterhalten werden soll oder nicht, gibt es eine heftige transatlantische Schlacht im Moment. Das ist für die deutsche Politik auch deswegen wichtig, weil wenn sie sich durchsetzen könnte gegen die Vereinigten Staaten, wäre es das wirklich das erste wirklich große Ding in der Weltpolitik, wo die deutsche Seite sich gegen die Vereinigten Staaten hätte behaupten können. Also sozusagen ihre Position gegen die Supermacht durchsetzen. Insofern ist das auch für die deutsche Außenpolitik ein Testballon. Können wir das schon oder müssen wir noch nachgeben? Und insofern klemmen die sich wirklich im Moment dahinter, dieses Atomabkommen aufrechtzuerhalten, wie auch immer. Sie versuchen das im Moment mit so einer Art Tauschbörse, da wegen der US-Sanktionen über Banken praktisch nicht mehr Handel getrieben werden kann, also mithilfe von Banken und Bankgeschäften, kann das nur auf der Basis eines Tauschgeschäfts praktisch gehen und ohne Zuhilfenahme von US-Dollars. Und genau das probiert die EU im Moment aus. Es sieht im Moment nicht danach aus, als ob das klappen würde, aber egal, sie bohren da und sie versuchen, sich da durchzusetzen. Ein weiteres Beispiel für die transatlantischen Konflikte, die wir im Moment haben. Gut, ich habe jetzt immer von Deutschland und der EU gesprochen. Die EU selber ist ja ein Bündnis imperialistischer Mächte, das immer mehr Brüche kriegt. Man sieht die Brüche wunderbar hier an solchen Bildern. Also solche Bilder werden vorzugsweise geschossen, wenn es so richtig kracht hinter den Kulissen, um davon abzulenken. Also das Ding im Moment ist, oder es ist ja schon seit einigen Jahren so, dass der deutsch-französische Machtkampf innerhalb der EU eigentlich vorläufig entschieden ist, und zwar zugunsten der Bundesrepublik, muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Der entscheidende Durchbruch ist erfolgt in den Jahren der Eurokrise, und zwar in den ersten Jahren. Das war die Zeit 2010, 2011, als Merkel und Sarkozy sich wirklich in den Haaren hatten, ob man jetzt diese Austeritätspolitik brutal durchdrückt oder ob man andere Wege sucht. Sarkozy hätte für andere Wege favorisiert, nicht weil er ein großes Herz für die soziale Umverteilung gehabt hätte, hat er natürlich überhaupt nicht gehabt, einfach weil Frankreich und das französische Kapital anders tickt, weil es in Frankreich ganz andere Widerstände gegen Kürzungen, gegen Austeritätspolitik gibt. Da gehen die Leute auf die Straße und es kracht, was hier in Deutschland eher nicht passiert. Gut, deswegen gab es damals diese Auseinandersetzungen. Bekanntermaßen hat sich Deutschland die Merkel durchgesetzt. Es wurde diese Austeritätspolitik über die EU verhängt und diese Austeritätspolitik hat zu vielen Sachen geführt, aber unter anderem auch dazu, dass Frankreich ökonomisch immer weiter in die Krise geschlittert ist. Frankreich ist aus dieser Krise ökonomisch bis heute nicht wirklich raus. Das ist einer der Punkte, der da recht wichtig gewesen ist. Es gäbe noch weitere. Zum Beispiel ist es so gewesen, dass die EU ja schon auch militärisch tätig ist und Frankreich wollte immer, dass die EU auch mal in französischem Interessengebiet interveniert. Also der französische Imperialismus wollte, dass die EU auch für seine Interessen nutzen. Nun ist das nichts Tolles, ne? Aber die Tatsache, dass die EU immer nur für deutsche Interessen genutzt wird, vorzugsweise in Südosteuropa, die EU-Truppen und auch sonst die EU im Ausland, das ist nun mal eine andere Sache. Und ja, insofern ist der deutsch-französische Streit immer auch darum gegangen, wo die EU jetzt tätig wird, ob sie es im Osten oder im Süden wird. Gut, was Macron fordert, ist eigentlich von Anfang an, ja, es sind zwei, drei Sachen. Macron hat ja anders als Hollande nicht damit angefangen, seine Präsidentschaft, dass er, Hollande hat ja gesagt damals, ich lasse diese Kürzungen nicht mit mir machen, ich starte den Aufstand gegen Deutschland, so platt gesagt. Also er hat versucht, das wirklich zu bekämpfen, diese Austeritätspolitik. Er ist schnell und dramatisch gescheitert damit. Macron hat gesagt, ich fange anders an. Ich setze diese Kürzungspolitik brutal durch, versuche aber einige Gegenleistungen dafür zu kriegen, die es mir ermöglichen, die Interessen des französischen Kapitals dann noch weiter voranzubringen. Und diese Sachen, die er gefordert hat von Anfang an, das waren auf der einen Seite eine Umgestaltung der Eurozone. Da gibt es die Idee, einen Haushalt für die Eurozone einzuführen, damit innerhalb der Eurozone die ärmeren Regionen besser finanziert werden können, um die Eurozone einheitlicher zu kriegen. Und dann gibt es auch die Idee, dafür einen Euro-Finanzminister einzuführen, der das Ganze dann managt. Diese Versuche sind durchweg von der Bundesrepublik abgebügelt worden. Eine weitere Sache, die Macron versucht hat, war, auf EU-Ebene eine Digitalsteuer durchzusetzen. Eine Steuer auf das, was Google, Facebook und andere Internetkonzerne machen. Da gab es eine ganze Reihe von Staaten, die das befürwortet haben. Es gab ein paar Staaten, vor allem einen, der es abgelehnt hat. Das war die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik, die ja im Zentrum des Handelskonflikts mit den Vereinigten Staaten steht, soweit der US-Konflikt die EU betrifft. Die wollte nicht noch einen zusätzlichen Streitpunkt mit den Vereinigten Staaten haben. Das war einer der wichtigen Punkte. Insofern hat die Bundesrepublik sozusagen als Zugeständnis an die USA die Digitalsteuer in der EU abgeblockt. Frankreich hat sie inzwischen auf nationaler Ebene eingeführt, weil es eben auf EU-Ebene nicht geht, weil die Bundesrepublik französische Interessen da ausgebremst hat. Und, Entschuldigung, das war ein bisschen zu schnell. Es gäbe noch weitere Beispiele. Ein Beispiel ist, Sarkozy hat damals versucht, eine Mittelmeerunion durchzusetzen. Mittelmeerunion hieß, dass die EU hätte eng mit den Mittelmeeranrainern zusammenarbeiten sollen. Und zwar so, wie sie es mit den Staaten Osteuropas tut. Ne? Kennen wir ja alle, Assoziierungsvertrag mit der Ukraine, Assoziierung mit Georgien, diese ganzen Geschichten. Und Frankreich, die französischen Regierungen haben immer gesagt, das ist ja schön und gut, aber die Ukraine ist aus unserer Sicht viel zu weit weg und das ist einfach das deutsche Einflussgebiet. Wir hätten gerne auch Assoziierungsabkommen, engere mit unseren alten Kolonien. Das ist eine imperialistische Politik, das ist der französische Imperialismus, aber die französischen Regierungen haben ja immer gesagt, es ist ja nicht einzusehen, warum der deutsche Imperialismus alles kriegen soll und wir nichts. Ja, was im Moment der Fall ist, ist, dass Macron versucht, so eine Mittelmeerunion light wieder in die Gänge zu kriegen. Das heißt, er versucht das. Ende nächsten Monats wird es eine Tagung in Südfrankreich, in Marseille geben, auf der sowas wie eine Erneuerung der Mittelmeerunion auf kleiner Flamme zur Debatte steht. Auch da sieht man, oder andersrum, daran sieht man, dass Macron im Moment dabei ist, so eine Art Gegenbewegung einzuleiten oder so eine Art Widerstand gegen die deutsche Hegemonialpolitik in Europa. Ein weiterer Punkt ist, das ist eigentlich der erste Punkt, wo es wirklich deutlich geworden ist. Im Februar, das war kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz, da hat der Macron auf der einen Seite gesagt, ich komme nicht. Das war für die Merkel schon ein übler Schlag ins Genick, denn die Merkel hatte vor, da gemeinsam mit dem Macron aufzutreten und die europäische Einigkeit zu zelebrieren, so als Machtdemonstration nach außen. Und der Macron hat dann gerade mal gesagt, ich kann nicht kommen, ich habe Stress im eigenen Land mit den Gelbwesten, also mach's bitte ohne mich. Und zur selben Zeit wurde plötzlich bekannt, dass kurz, wirklich ein paar Tage vor einer entscheidenden Abstimmung in der EU, über die Pipeline Nord Stream, dass Frankreich genau zu diesem Zeitpunkt seine Unterstützung für Deutschland zurückgezogen hat und dass der Bundesrepublik damit die Mehrheit gefehlt hat. Das heißt also, plötzlich stand diese Pipeline Nord Stream zur Debatte, und zwar, weil Frankreich jahrelang unterbuttert von der Bundesregierung plötzlich gesagt hat, wir machen nicht mehr mit, wir ziehen unsere Unterstützung für euer Vorhaben zurück und dann seht ihr mal, wo er ohne uns bleibt. Das ist also der erste größere Gegenschlag von Frankreich gegen die deutsche Vormacht gewesen oder zumindest gegen die deutsche Vormachtpolitik. Die haben das dann noch irgendwie halbwegs abgebügelt gekriegt, aber es hat sie einige Mühe gekostet. Ein zweiter Punkt, ich habe es vorhin schon vorgegriffen, sorry für das Durcheinander, das ist eben, dass Macron gerade versucht, diese Mittelmeerunion wieder aufzubauen. Ne? Mit diesen Staaten hier in Nordafrika, also andersrum hier, das ist die alte Mittelmeerunion mit all den Staaten. Die hätten da alle teilnehmen sollen. Das waren die Pläne von Sarkozy 2008, 2009. Was Macron jetzt möchte, ist das erstmal auf kleiner Flamme. Das heißt, dass die 5 Mittelmeeranrainer der EU mit 5 Mittelmeeranrainern Nordafrikas eng zusammenarbeiten, mit der Perspektive, das dann auch in die EU einzubauen. Das heißt also, auf kleiner Flamme anfangen und das dann in die EU einbringen, um eben eine zweite Orientierung im Sinne des französischen Imperialismus in die EU mit einzubringen. Auch daran sieht man, dass Frankreich anfängt, sich zu wehren. Es gibt einen politisch-technischen Grund, der dafür spricht, dass Frankreich demnächst Erfolge haben könnte. Der hat zu tun mit dem Brexit. Der Brexit ist ein weiterer Punkt, wo man sieht, wie die Interessen der imperialistischen Mächte in Europa divergieren und immer weiter divergieren. Die EU ist ja, Großbritannien ist ja relativ spät in die EU eingetreten, auch mit Hängen und Würgen. Also es war überhaupt nicht klar, ob sie das wirklich wollen. Viele drüben sagen heute noch, der Druck aus den Vereinigten Staaten ist einfach zu massiv gewesen. Die wollten, dass Großbritannien damit reingeht, und viele drüben sagen, da konnten wir uns nicht länger verweigern. Gut, aber Großbritannien war dann in der EU, hat auch dann versucht, seine Wirtschaft auf die EU einzustellen, bis dann die EU-Osterweiterung kam. Und die EU-Osterweiterung hat die Dinge wirklich verschoben. Man kann es sehen an etwas wirren Grafiken, die auch bürgerliche Ökonomen fabrizieren. So ein Ding hier zum Beispiel. Das ist ein etwas chaotisches Gebilde, aber das Entscheidende ist, die Erklärung zu diesem Bild lautet, das sind alles irgendwelche Handelsströme und dort, wo die größten Flecken sind, ist das größte Geld. Und man sieht, wo es sitzt. Und die Erklärung zu diesem Bild, das stammt aus einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln am Rheinufer gelegen, die sagen, die EU-Osterweiterung hat dazu geführt, dass all die Handelsströme aus Osteuropa, die in Richtung Westen gingen, halt erstmal zu einem großen Teil hier in das deutsche Zentrum geleitet wurden. Und es ist ja auch so, ne? Wie ist es mit der Kfz-Industrie zum Beispiel? Die Autos oder Motoren werden in Ungarn produziert, in der Slowakei produziert, in Polen produziert und die Teile dazu werden angeliefert oder rückgeliefert oder wie auch immer. Die Handelsströme laufen jedenfalls in die Bundesrepublik. Ne? Also das ist eigentlich, die EU-Osterweiterung hat die Bundesrepublik eindeutig ökonomisch ins Herz Europas gesetzt. Und das hat natürlich zur Folge, dass andere Staaten an den Rand gedrängt werden. In den britischen Handelsstatistiken schlägt sich das so nieder, dass vor, sagen wir mal, 12, 13 Jahren noch ungefähr 55% des gesamten britischen Außenhandels mit der EU abgewickelt wurden. Deutschland sind heute noch knapp 60%, nicht ganz, aber fast 60. Großbritannien ist heute auf 45% runter. Das heißt, Großbritannien als Folge auch der EU-Osterweiterung wickelt immer weniger von seinem Handel mit der EU ab, nur noch 45%, wahrscheinlich demnächst noch weniger, und immer mehr mit anderen Regionen. Und das treibt natürlich auch die Interessen auseinander. Das senkt das Interesse der britischen Wirtschaft an Handel mit der EU, letztlich auch an der EU-Mitgliedschaft. Dann ist es so, dass, das ist jetzt hier eine andere Weltkarte. Das ist eine chinesische Weltkarte und entsprechend liegt das Reich der Mitte auch in der Mitte und Europa liegt irgendwo da außen am Rand des Spielfelds. Das ist, wenn man so will, ich finde das immer ein schönes Symbol für die Welt des 21. und vielleicht auch 22. Jahrhunderts. Denn es ist klar, die aufsteigenden, die Schwellenländer, die in der Grafik ganz am Anfang den Handelsanteil, den Wirtschaftsanteil der Schwellen- und Entwicklungsländer nach oben getrieben haben, das sind vor allem China, Indien und einige Staaten Südostasiens. Also das ist genau diese Region hier. Und es spricht sehr vieles dafür, dass in den nächsten Jahren diese Region hier, also der Pazifik, wirklich zum Zentrum der Weltwirtschaft werden wird. Und wir hier liegen dann am Rand, ne, geografisch gesehen. So sind die Verhältnisse. Und in Großbritannien sagen viele, unser Handel mit der EU geht zurück. Das heißt also, die EU verliert an Wert. Die Zukunft der Weltwirtschaft liegt eh woanders, die liegt am Pazifik. Also, was muss man machen? Das große Geschäft mit Asien anstreben, da liegt die Zukunft. Und von daher, raus aus der EU ist aus Sicht des britischen Kapitals oder zumindest bestimmter Fraktionen des britischen Kapitals höchst rational. Die orientieren auf den Handel zum Beispiel mit China. Deswegen haben die Huawei noch nicht vor die Tür gesetzt, ne, den chinesischen Telekom-Konzern. Das ist ein Element der britischen China-Politik, die widersprüchlich ist, aber die Zusammenarbeit spielt da eine wichtige Rolle. Naja, und es kommt dazu, Großbritannien ist ja insgesamt völlig anders gestrickt. Großbritannien hat ja immer noch die Mitgliedschaft im Commonwealth, also in dem Verbund seiner ehemaligen Kolonien. Das hier ist das britische Commonwealth. Und wenn die Zukunft, wenn die Musik der Weltwirtschaft in Zukunft hier am Pazifik spielt, dann schaut das doch für Großbritannien erstmal strukturell gar nicht so schlecht aus, denn da sind viele Verbündete. Kanada ist auch auf der anderen Seite des Pazifik Anrainer. Klar, mit den USA kann man auch recht gut. Hier sind einige nicht unwichtige Länder, die man schlecht erkennt auf dieser Karte. Singapur zum Beispiel, eng mit Großbritannien kooperierend, ein ganz wichtiger, kaum bekannt, Singapur, kleiner Staat, aber ganz wichtiger Handelsdrehscheibe für ganz Südostasien, letztlich sogar bis hin für China. Das heißt also, das ist die britische Orientierung und die läuft der deutschen Orientierung doch ziemlich zuwider erstmal. Von daher der Austritt aus der EU und damit natürlich auch die Möglichkeit, künftig in ganz andere Konflikte mit Deutschland zu geraten, zumindest theoretisch. Denkbar wäre das. Wollen tut das das britische Kapital, auch die britische Bourgeoisie, noch nicht. Hier ein Foto mit der von der Leyen und dem inzwischen ehemaligen britischen Verteidigungsminister Gavin Williamson. Was die beiden tun, schon eine ganze Weile, und was auch Williamsons Nachfolger mit der von der Leyen tut, ist zu versuchen, die militärische Kooperation zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien über den Brexit hinweg zu retten. Das heißt also, trotz der Widersprüche auf ökonomischer Ebene sind beide Seiten noch der Ansicht, dass sie auf militärischer Ebene genug gemeinsame Interessen haben, um wirklich auch bilateral eng zusammenzuarbeiten. Das könnte man jetzt im Einzelnen aufdröseln, würde, glaube ich, zu weit führen. Ich will nur sagen, bei allen Widersprüchen, die es auf ökonomischer Ebene gibt, gibt es auf militärischer Ebene noch zusammenhaltende Momente, dass möglicherweise die ökonomischen Interessen auf lange Zeit überwiegen. Das, oder diese Ansicht würde ich auch teilen, aber trotzdem, das ist ein ambivalentes Verhältnis und die Widersprüche zwischen diesen beiden Mächten werden durchaus noch ausgewogen durch gemeinsame Interessen. Hier ist der Punkt, der erklärt, warum Frankreich vom Brexit profitiert in gewisser Weise. Das ist eine Karte, die das IFO-Institut berechnet hat. Da geht es darum, dass bei Abstimmungen in der EU, die finden ja so statt im EU-Rat, dass da bei bestimmten Abstimmungen auch gewichtet wird nach der Bevölkerungsgröße. Also wer eine größere Bevölkerung hat, hat auch irgendwie mehr Stimmgewicht. Deutschland zum Beispiel hat 18% bei bestimmten Entscheidungen in der EU. Die Niederlande hingegen als kleines Land haben nur 4%. Jetzt ist es so, dass bei den ganzen Abstimmungen über die Austeritätspolitik sich gezeigt hat, dass sich da doch Blöcke rauskristallisieren. Und das IFO-Institut hat hier in Blau eingezeichnet einen festen Block, der klar auf Austeritätskurs war, auf den sich die deutsche Politik immer verlassen konnte. Und zu diesem Block hat bislang Großbritannien dazugehört. Nach dem Austritt hat dieser Block einen Gesamtanteil von 25%. Das ist noch lange die Mehrheit, aber das Entscheidende ist, es gibt eine Sperrminorität, sozusagen ein Vetorecht, von 35%. Wenn man 35% auf seiner Seite hat, kann man alles blockieren, kann man jeden Angriff auf die Austeritätspolitik abwehren. Nach dem Austritt Großbritanniens hat die Bundesrepublik das nicht mehr sicher. Das ist ein gravierender Nachteil. Auf der anderen Seite, nach dem Austritt Großbritanniens haben die hier rot eingezeichneten Länder Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich insgesamt 41%, weil sie eine größere Bevölkerung haben. Das heißt, die haben alleine schon die Sperrminorität. Und setz jetzt mal eine Austeritätspolitik gegen Griechenland, Spanien, Frankreich und Italien durch. Viel Spaß damit. Also das wird nicht so einfach. Da hängen doch viele andere Probleme dran. Und ganz so einfach ist es auch nicht, wie es auf dieser Karte aussieht. Aber die Problematik, denke ich, ist deutlich. Nach dem britischen Ausstieg hat die Bundesrepublik zumindest auf ökonomischer Ebene möglicherweise einige Probleme. Und die diskutieren das. Sie lassen da wenig öffentlich drüber raus, welche Varianten sie dazu sehen. Ich kann keine wirklich durchschlagende erkennen, aber gut, so viel dazu. Ja. Ja. Nee, nicht im Europarat, bei bestimmten Abstimmungen in der EU. Da kommt es auf die Größe der Bevölkerung an. Also da wird die Bevölkerungsgröße auch gewichtet. Ja, genau.
Ja. Nee, ich kann einfach wieder lauter stellen. Ich habe das nur ein bisschen runtergestellt, weil es vorhin so... so, sag
mal. Ja, ist das laut genug so? Ja, cool. Wenn es wieder zu leise wird, sag einfach kurz Bescheid. Gut, so viel zu den Brüchen und Widersprüchen innerhalb der EU. Es kommen noch eine ganze Reihe weitere hinzu, die jetzt keine zwischenimperialistischen Widersprüche sind, aber die für dieses imperialistische Projekt EU eine Rolle spielen. Das wären die Widersprüche zum Beispiel zwischen den Staaten in Ost- und teilweise auch Südosteuropa und der deutschen Politik, Stichwort Flüchtlingspolitik, wo ja Polen und Ungarn bekanntermaßen einen völlig anderen Kurs anführen, als es die Bundesrepublik will. Und man könnte das noch weiterführen. Die Brüche sind schon ernst und die These, dass die EU doch in ernsthaften Gefahr ist, kann man sehr gut vertreten. Inzwischen sind auch Mehrheiten in der Bevölkerung eigentlich der Ansicht, dass es die EU nicht mehr allzu lange machen wird, wenn sie so weitermacht. Nun sind Mehrheiten in der Bevölkerung keine relevante Prognose, aber ein Stimmungsbild sind sie schon. Und die Lage ist auch tatsächlich nicht rosig für dieses Projekt. Wir können nachher vielleicht in der Diskussion auch noch auf eine Frage eingehen, die ich jetzt ausgeblendet habe, auch aus Zeitgründen. Das ist die Frage, sie ist auch spekulativ ein bisschen. Was passiert, wenn dieses imperialistische Projekt EU wirklich den Bach runtergehen sollte und für Deutschland nicht mehr zur Verfügung steht? Das ist eine unter Umständen wirklich wichtige Frage. Aber wie gesagt, weil sie spekulativ ist und die Zeit eh knapp, habe ich sie erstmal rausgelassen. Jetzt kurz zu Russland als Symbolbild hier dafür, der Kreml. Russland als ein Land, das die imperialistischen Mächte im Westen nach Kräften bekämpfen. Warum eigentlich? Warum tun die das eigentlich? Im Fall der Vereinigten Staaten gibt es gibt überall viele Gründe. Ich möchte einen rausgreifen, der eine Menge zeigt. Hier Zbigniew Brzezinski zu sehen, vor 2 Jahren gestorben, einer der einflussreichsten Außenpolitiker im US-Establishment. Er hat die Sache damals als nationaler Sicherheitsberater von Jimmy Carter, Anfang der 80er, er hat die Sache mit den Mujahedin in Afghanistan verbrochen, aus denen dann letztlich auch Al-Qaida entstanden ist. Er hat vieles verbrochen, er hat dann auch ein Buch geschrieben in den 90er Jahren, als die Vereinigten Staaten Anfang, Mitte der 90er tatsächlich die dominierende Supermacht waren. Und er hat ein Buch geschrieben, in dem er überlegt hat, was müssen die Vereinigten Staaten tun, um die Weltmacht schlechthin zu bleiben. The Grand Chessboard heißt dieses Buch, auf Deutsch übersetzt die einzige Weltmacht. Das gibt den Titel, den Inhalt doch durchaus recht angemessen wieder. Und da stehen auch sehr, sehr viele Sachen drin. Eine der Ideen, die für die Russlandpolitik wichtig ist, die hat was zu tun mit Eurasien. Brzezinski sagt, kurz zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, ein bisschen verkürzt, Brzezinski sagt, wenn man sich die Welt anschaut, hier die Vereinigten Staaten, die dominierende Supermacht, wo liegen denn noch Machtpotenziale auf der Welt? Das ist für Strategen immer eine wichtige Frage. Und Brzezinski hat gesagt, ja, natürlich liegen hier Machtpotenziale erstmal in Westeuropa, und zwar vor allem sogenanntes Humankapital. Das sind wissenschaftliche Zentren, industrielle Zentren, da sind sehr viele gut ausgebildete Menschen, die was wirklich produzieren können, wo man Reichtum produzieren kann. Dann hat er gesagt, wenn man sich weiter umschaut, dann ist hier Russland mit sehr vielen Rohstoffen, größte Erdgasvorräte der Welt, riesige Erdölvorräte, weitere Rohstoffe ohne Ende. Und wenn man dann sogar noch hier Ostasien hinzunehmen würde, China, auch eine Menge Rohstoffe, gewaltiges Human- und industrielles Kapital und was auch immer. Ja, und Brzezinski hat gesagt, wenn man das alles hier zusammendenkt und wenn es jetzt irgendjemandem mal gelingen sollte, das vielleicht nicht zu einem Machtblock, aber doch wenigstens zu einem Bündnis zusammenzuschließen, dann wäre das ein Bündnis, mit dem die Vereinigten Staaten vom Machtpotenzial her nicht mithalten können. Und wer das größere Machtpotenzial hat, wird auf lange Sicht den Kampf auch gewinnen. Das heißt, Brzezinski hat gesagt, die Vereinigten Staaten müssen eins auf Biegen und Brechen tun. Sie müssen nämlich versuchen zu verhindern, dass ein eurasisches Bündnis entsteht. Brzezinski hat gesagt, da gibt es gute Karten für, denn die NATO ist ja in Westeuropa fest verankert. Wenn man die NATO stärken kann und vielleicht auch noch in Richtung Osten ein bisschen ausdehnen kann, dann hat man da schon gewonnen, denn dann kann man die NATO-Staaten, und hier sind sie alle eingezeichnet mit den unterschiedlichen Erweiterungsrunden, dann kann man die NATO-Staaten halt als eng an die Vereinigten Staaten gebundene Länder davon abhalten, eben sich zu eng mit Russland zusammenzutun und dieses eurasische Bündnis hinzukriegen. NATO-Osterweiterung natürlich für Russland ein sehr aggressiver Schritt, denn da kam ein feindliches Kriegsbündnis immer näher, also eine Aggression gegen Russland gleichzeitig. Gekracht hat die Sache dann letztlich, als die NATO den Konflikt immer weitergetrieben hat, und das war der Ukraine-Konflikt. Im Ukraine-Konflikt ging es ja letztlich darum, wie es mit der Ukraine weitergehen soll, ob sie so eine Zwischenrolle zwischen dem Westen und Russland behalten soll oder ob sie ganz eng an den Westen gebunden wird und vielleicht sogar mal perspektivisch in die NATO eintritt. Und hier ist das Schwarze Meer mit der Krim zu sehen. Russland hat, dann andersrum, die westlichen Mächte haben den Ukraine-Konflikt damals forciert. Sie haben den Umsturz in der Ukraine hingekriegt und damit stand für Russland die Perspektive wirklich auf der Tagesordnung, dass die Ukraine komplett wirklich zum NATO-Land wird, mehr oder weniger, und damit nicht nur die Ukraine verloren geht, sondern ganz besonders auch die Krim. Die Krim nun ist für Russland strategisch ganz wichtig, aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist, dass die Krim, Militärstrategen sagen, wer auf der Krim sitzt, kontrolliert das Schwarze Meer. Sagen Militärstrategen, ich bin keiner, aber ich glaub's ihnen mal. Und da Russland irgendwie als Weltmacht mitmischen will, braucht es eine Marine. Und diese Marine muss eigentlich auch da irgendwo im Schwarzen Meer sitzen, denn wo hat Russland sonst noch Küsten? In der Ostsee, aber die Ostsee, das kann man ja total leicht abriegeln. Also eine Flotte in die Ostsee zu stellen, das ist nun ein Witz. Oben bei Murmansk im Eismeer, das ist vereist. Also bis du da die Eisbrecher durchgefahren hast, durch die Eismassen da oben, ist der Krieg schon vorbei, in den du ziehen willst. Und dasselbe trifft auf die Häfen am Pazifik zu. In Vladivostok kann man vergessen, von daher mit einer Flotte nach Europa zu fahren. Man braucht also die Häfen im Schwarzen Meer aus russischer Sicht. Existenziell wichtig. Und deswegen braucht Russland auch die Krim. Und so kommt es dazu, dass Russland dann auch die Anfrage der Krim eben angenommen hat, in die Russische Föderation eintreten zu dürfen. Selbstverständlich ist das nicht. Auch andere wollen in die Russische Föderation eintreten. Südossetien zum Beispiel sagt Russland, nee, euch nehmen wir nicht auf. Ne? Oder die ostukrainischen Republiken sagt Russland auch, nee, euch nehmen wir jedenfalls noch nicht auf. Weil die Krim hat es sofort aufgenommen, aufgrund seiner Interessenlage, völlig logisch und nachvollziehbar. Gut, da ist also dieser Konflikt, ich habe mir jetzt mal auf die auf die Vereinigten Staaten erstmal fokussiert und die NATO, da ist er erstmal eskaliert und er ist dann so weiter eskaliert, dass die Vereinigten Staaten dann sofort auch Sanktionen verhängt haben und seitdem eskalieren die Sanktionen auch und es eskaliert alles Mögliche. Es eskaliert auch der Propagandakrieg gegen Russland, all die fürchterlichen Phänomene, die wir jeden Tag in der Zeitung oder in den Fernsehnachrichten sehen können, die kommen jetzt letztlich daher. Nun hat die EU ja eigene Interessen und eine eigene Politik, aber auch die kollidiert mit Russland. Die EU hat ihre Osterweiterungen durchgeführt, hier, und dann war sie so weit und dann hatte die deutsche Industrie hier diese Länder alle weitgehend unter ihrer Fuchtel. Die Zahlen geben diese Aussage wirklich her. Die deutsche Wirtschaft ist dort so gut wie überall dominant, in allen, fast allen Ländern Ost- und Südosteuropas. Naja, und dann kam der nächste Schritt, sich die Ukraine anzuschauen. Und Belarus, okay, Belarus ist ein bisschen schwierig mit diesem komischen Lukaschenka da, ne? Aber die Ukraine war so das große Ziel für die deutsche Wirtschaft. Und dann kam die Sache mit der Assoziierung und dem Assoziierungsabkommen. Und dann kam der Herbst 2013, als dieses Abkommen unterzeichnet werden sollte. Und da hat dann der ukrainische Präsident gesagt, ich möchte es unterschreiben, aber wir müssen vorher noch ein paar Dinge klären. Denn die Ukraine ist ganz eng mit Russland verflochten. Und wir müssen schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir dieses Abkommen unterzeichnen können, aber gleichzeitig nicht mit einem Konflikt mit Russland geraten. Und der hat dann gesagt, wir müssen zu dritt hinsetzen, die EU, die Ukraine und Russland. Wer hat gesagt, ja, das können wir machen? Das hat die russische Regierung gesagt. Wer hat gesagt, nein, das machen wir auf keinen Fall? Das war der Guido Westerwelle, der damalige deutsche Außenminister. Der hat nämlich gesagt, was in Osteuropa passiert, das bestimmt nicht Russland, sondern die Verträge, die die EU dort abschließt, das bestimmt die EU. Und da lässt die EU sich nicht reinreden. Ein offen formulierter Hegemonialanspruch. Und dieser offen formulierte Hegemonialanspruch hat dazu geführt, dass die ukrainische Regierung halt gesagt hat, das können wir nicht mitmachen, wir brauchen diese Absprachen. Und das hat dann dazu geführt, dass bekanntermaßen die Proteste angefangen haben, dass die Proteste eskaliert sind und dass es dann letztlich eben gekommen ist zu den, ja, zu dem Umsturz in der Ukraine Anfang 2014. Naja, und diese Sache mit der Krim hier, das ist natürlich auch ein russischer Gegenschlag gegen diese deutsche Politik. Ne, gegen diese deutsche Politik, die die Hegemonie über die Geschehnisse in Ost- und Südosteuropa beansprucht hat. Und mit der Übernahme der Krim hat Russland auch gesagt, also nicht nur gesagt, wir nehmen NATO-Aggressionen nicht hin, sondern es hat auch gesagt, wir nehmen auch Aggressionen der EU ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr tatenlos hin. Das heißt also, meiner Auffassung nach ist der Konflikt zwischen dem Westen und Russland nicht nur einer zwischen den USA oder der NATO und Russland, sondern sehr wohl auch einer zwischen Deutschland und Russland auf einer Ebene. Das steht dem nicht im andersrum. Wie weit dieser Konflikt eskaliert, das sieht man hier an dieser Karte. Da sind einfach alle Staaten eingezeichnet, in denen die NATO inzwischen regelmäßig Manöver veranstaltet, auch kleine Stützpunkte eingerichtet hat und auf jeden Fall sehr, sehr und zunehmend präsent ist, auch mit Manövern. Ja, das ist die Lage des Konflikts zwischen dem Westen und Russland. Auch Deutschland dabei, wie gesagt. Perfekt. Gut, ja, hier einfach nur ein Symbolbild noch für die Beteiligung der Bundeswehr an den NATO-Aggressionen gegen Russland. Das hier ist aufgenommen worden bei einem Truppenbesuch der von der Leyen in Litauen. Ist ein Propagandafoto der Bundeswehr. Die kriegen das immerhin so, die Fotos zu machen, das für die Augen eines Militärs zwar die Kanonenrohre weit vom Bauch der, also die Schüsse weit vom Bauch der Ministerin weg sind, aber für Laien wie mich sieht das doch bedrohlich nahe aus. Gut. Hier die Ostsee-Pipeline. Das ist nun eigentlich, sollte man denken, überraschend, denn wenn man sich in einem eskalierenden Konflikt mit Russland befindet, wieso dann diese Pipeline? Aber da muss man ehrlicherweise sagen, das ist überhaupt kein Widerspruch, denn Außenpolitik wird ja nicht nach logischer Stringenz gemacht. Also das ist ja hier kein Puzzle, das man zusammensetzt, sondern Außenpolitik ist Interessenvertretung, also Vertretung der Interessen des eigenen Kapitals. Und das eigene Kapital will zwar den Machtkampf gegen Russland gewinnen und verhindern, dass Russland sich nochmal westlicher Politik widersetzt, wie es das auf der Ukraine getan hat, auf der Krim getan hat, aber das westliche oder das deutsche Kapital will natürlich gleichzeitig weiterhin an die russischen Rohstoffvorräte ran. Das ist also beides nur zwei Seiten derselben Münze, der Münze Expansion. Und die eine Seite ist halt Konfrontation, die andere Seite ist Kooperation. Gut, das ist diese scheinbare Ambivalenz der deutschen Russlandpolitik, die aber nur eine scheinbare ist. Ja, danke. Ja, zwei kurze Ergänzungen noch zu vorhin. Die eine, da war noch die Frage mit Nord Stream 2, was eigentlich Russland für ein Interesse an dieser Pipeline hat. Das ist eigentlich ein mehrfaches Interesse. Zum einen hat Russland ein Interesse dran, seinen Gasabsatz prinzipiell auszuweiten, einfach um seine wirklich starke Stellung auf dem Weltmarkt auch auszubauen. Das ist das eine. Ein zweites Interesse liegt darin, da es eh schon im Konflikt mit den westlichen Staaten steht, doch irgendwie ein ausgleichendes Element ins Spiel zu bringen, nämlich den Handel und den Handel mit einem wichtigen Gut, nämlich Erdgas, auf das kein westlicher Staat verzichten kann. Dann kommt eigentlich noch hinzu, dass die Pipeline gerade nach Deutschland gehen soll. Das liegt daran, dass vor allem seit dem Amtsantritt von Putin im Jahr 2000 Russland eigentlich darauf setzt, eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland hinzukriegen. In den 90er Jahren hat Jelzin noch versucht, so ein Auskommen mit den USA zu finden. Eine Zeit lang wollten die sogar in die NATO rein, haben sich das überlegt. Und das ist ja dann wirklich offenkundig gewesen, dass das absoluter Unfug ist. Und ab 2000 ist eben diese Zusammenarbeit mit Deutschland ein großes Ding in der russischen Außenpolitik und das auch historisch begründet. Also die Geschichte der es ist eine Geschichte der Kooperation und der Konfrontation gewesen, wäre ein eigenes Kapitel. Aber die ist wirklich alt und sehr, sehr stark, diese Tradition. Und daran anknüpfen, das ist auch ein Element von Nord Stream 2. Deswegen geht die Pipeline gerade nach Deutschland und nicht, was weiß ich, nach Dänemark oder Polen oder so.
Ist das dann nicht auch schon ein ganz schöner Widerspruch? Einerseits Ukraine bis zum Krieg, Eskalation, andererseits diese Kooperation mit sowas wie Nord Stream. Und dann dachte ich halt noch so ein bisschen, also wenn Russland diese Nord Stream 2 mit Deutschland den Deal macht, dann hat ja auch irgendwie plötzlich Deutschland so diese Verteilungsentscheidungsmöglichkeiten und die gehen dadurch ja Russland so ein bisschen verloren. Auch wenn es natürlich keine Verpflichtung gibt, dass diese Pipeline für immer stehen muss.
Ja, das stimmt. Wobei mit der Verteilung, da hat Russland sowieso nur eingeschränkt Möglichkeiten. Also wenn die Pipeline in die Ukraine geht, dann verteilt die Ukraine sozusagen. Russland hat ja neben Nord Stream 2 auch noch die Pipeline über die Türkei, unten also Turk Stream. Das heißt, die verteilen ihre Optionen auch.
Das macht nicht.
Genau, die wollten eigentlich South Stream auch bauen, also so eine Parallele zu Nord Stream. Das wäre dann nach Bulgarien gegangen und von dort weiter in die Türkei. Da gab es genau dieselbe Abwehrfront dagegen, also die USA waren dagegen, Polen war dagegen als ein Staat, der sowieso weg will von Russland. Und weil an dieser South Stream Pipeline Deutschland kein Interesse hatte, die ging ja nicht nach Deutschland, deswegen ist die an der EU gescheitert. Praktisch, ne? Also so einfach sind die Sachen da gelaufen und Italien, die italienische Politik ist heute noch sauer darüber auf Deutschland.
Entschuldigung, die alle letzte, irgendwie hat es dann vielleicht auch doch was auch mit den Widersprüchen, die gerade Deutschland innerhalb der EU hat, zu tun, dass es dann wieder diese Anti-EU-Bindung nach Russland gibt.
Ja, das hat klar, das ist da ganz eng verflochten auch. Also dass Staaten, die Streit mit Deutschland haben, an einer bestimmten Stelle dann da auch eine andere Position einnehmen. Vielleicht noch mal zu diesem Widerspruch, der ist wirklich schreiend. Ne? Also auf der einen Seite da Panzer nach Litauen stellen und dann Nord Stream 2 bauen, aber das eine ist, man muss konstatieren, sie machen beides, es entspricht beides deutschen Interessen und vielleicht noch ein Punkt dazu. 1939 wurde der deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt geschlossen. Ne? Der hatte bestimmte historische Hintergründe, aber wie ich finde, das eigentlich Interessante ist, dass zur selben Zeit das Deutsche Reich und die Sowjetunion angefangen haben, ökonomisch zu kooperieren. Die Sowjetunion hat angefangen, Deutschland kriegsfähige Rohstoffe zu liefern, die für den Überfall auf Frankreich verwendet werden konnten. Dafür hat das Deutsche Reich bestimmte Werkzeugmaschinen und bestimmte Rüstungsgüter an die Sowjetunion geliefert, die die Sowjetunion brauchte, um aufzurüsten. Das heißt, die haben wirklich zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich auch allen Beteiligten völlig klar war, früher oder später wird das Deutsche Reich die Sowjetunion überfallen. Selbst zu diesem Zeitpunkt haben die noch kooperiert. Also so absurd kann das gehen. Und diese Kooperation hat aufgehört, 3 Stunden vor dem Überfall. Also die hat bis zum 21. Juni 1944 angedauert.
Es hat den Überfall auch etwas hinausgeschoben. Für die Sowjetunion natürlich nicht schlecht war.
Genau. Ich meine, die Sowjetunion hat aufgerüstet für den Fall, dass sie von Deutschland überfallen wird. Also das war der Grund für die massive Aufrüstung.
Ich könnte dann sagen, es hat sich am Ende für alle gelohnt.
Ja. Genau. Ja.
So, ein bisschen Disziplin. Also entweder hält jetzt Jörg sein China-Referat weiter und danach nehmen wir gerne die Fragestellung auf. Und dann,
ja.
Naja.
Oder?
Oder nicht. Naja, oder es gibt nichts.
Genau. Ja, genau, stimmt. Sorry, wir machen einfach weiter wie gehabt. Trotzdem noch eine Anmerkung bzw. eine Korrektur zu vorhin. Der Hafen von Murmansk ist eisfrei, aber natürlich fahren die Schiffe, die von dort müssen, durch NATO-Gebiet. Das heißt, deswegen ist es keine wirkliche Option. Gut, dann jetzt zum Thema China. China ist ein ganz eigenes Kapitel und in vielfacher Hinsicht hochkomplex. Ich möchte nur ein paar wichtige Elemente rausgreifen. China an sich wird bis heute immer noch unterschätzt. Man kann das an zwei Fotos sehen. Das hier ist, ich muss kurz rechnen, was ist 2015 minus 26, vermutlich 89, ne? Okay, dann ist es Shanghai Ende der 80er Jahre. Das hier ist dieselbe Stelle 25 Jahre später. Das ist China. Ne? Das ist der Finanzdistrikt, das ist Pudong, der Finanzdistrikt von Shanghai, wo diverse chinesische Banken, auch westliche Konzerne, ihre Zentralen haben. Und so schnell geht das in diesem Land. Das ist wirklich Wahnsinn. Und seitdem hat sich Shanghai weiterentwickelt und nicht nur Shanghai, die gesamte chinesische Wirtschaft hat sich seitdem weiterentwickelt. Gut, also wenn man es mit China zu tun hat, hat man es mit einem Land zu tun, das in irrsinnigem Tempo wächst und in einem Tempo, mit dem meiner Einschätzung nach dieser Kontinent hier wirklich nicht mithält im Moment, also von seiner Entwicklung her. Gut, das ist natürlich für die deutsche Bourgeoisie, für das deutsche Kapital, ist das natürlich eine große Gefahr. Ich glaube, man muss unterscheiden. Die meisten hier, auch in der Bourgeoisie, die wenigsten sind sich darüber bewusst, was wirklich welches Potenzial China heute schon hat. Aber die Wirtschaftsleute, die rüberfahren, von denen kriegt man die authentischsten Berichte. Die wissen ziemlich genau, was da passiert. Und die wissen ziemlich genau, dass sie auf vielen Feldern heute schon im Rückstand sind. Das heißt also, für gerade die Wirtschaft, für das Kapital ist sowas hier eine Bedrohung. Made in China 2025, das ist das Modernisierungsprogramm der chinesischen Regierung. Das haben die im Jahr 2015 beschlossen. Sie haben beschlossen, sie wollen auf bestimmten Feldern der Industrie im Jahr 2025 wirklich Weltspitze sein oder zumindest Anschluss an die Weltspitze haben. Dazu gehören verschiedene Sachen, zum Beispiel die künstliche Intelligenz, zum Beispiel Halbleitertechnologie, auch bestimmte Bereiche der Medizintechnik. Und wenn die sagen, sie wollen im Jahr 2025 soweit sein, dann spricht vieles dafür, dass sie das auch sind. Denn in sehr vielen Fällen haben sie ihre Ziele wirklich verwirklichen können. Das würde aber bedeuten, dass im Jahr 2025 China wirklich den Durchbruch endgültig geschafft hat, dann überhaupt nicht mehr zurückzuholen sein wird, zurückzuholen im Sinne von Strategen, die China daran hindern wollen, die westlichen Mächte zu überholen. Und ja, dann ist der Kuchen eigentlich gegessen. Das ist so die Perspektive sozusagen. China modernisiert nur nicht in ganz gewaltig schnellem Tempo. China hat auch wirklich kohärente strategische Pläne. Diese strategischen Pläne, der bekannteste davon, das ist die neue Seidenstraße. Das hier ist eine etwas unübersichtliche Karte. Leider wird Afrika zum Beispiel, das ist da im Meer versenkt worden auf dem Bildschirm. Hier auf dem Bildschirm kann ich sehen, aber der Beamer überträgt das irgendwie nicht. Aber ich denke, ihr könnt die Kontinentalumrisse erahnen, ungefähr. Die neue Seidenstraße, inzwischen ja in aller Munde auch. Das Grundkonzept ist eigentlich erstmal gewesen, hier die Landverbindungen aus China in Richtung Westen auszubauen. Das waren zum Beispiel Eisenbahnverbindungen, die hier hochgebaut wurden und dann auf die transsibirische Eisenbahn gestoßen sind und irgendwo hier in Europa dann geendet haben. Duisburg ist zum Beispiel einer der Endpunkte dieser Landroute der neuen Seidenstraße. Es fahren inzwischen ziemlich viele Züge aus China nach Duisburg und werden dort im Hafen umgeschlagen. Das ist für Duisburg übrigens ein wichtiges Ding, ne? Diesen Hafen da, der mit dem Niedergang der Kohle irgendwie auch Probleme kriegt, den dann über den Handel mit China wieder neu in Schwung bringen zu können. Ja, diese neue Seidenstraße, übrigens muss man dazu sagen, das ist ein defensives Konzept. Und zwar deswegen, weil zu dem Zeitpunkt, so um 2011, 2012 rum, als die chinesische Wirtschaft so stark war, dass sie ihre Expansion weiter vorantreiben musste und als auch der Binnenmarkt irgendwann an bestimmten Stellen gesättigt war und einfach die Produktion nach außen gedrängt hat, also als die Exportsteigerung wirklich nötig wurde, da haben die überlegt, wohin können wir denn exportieren? Und das war genau die Zeit, als die Vereinigten Staaten angefangen haben mit ihrem sogenannten, Obama hat das Pivot to Asia genannt, also der Schwenk nach Asien. Und da war klar, dass die USA sich stärker auf Südostasien zum Beispiel konzentrieren würden. Und wenn man das große Geschäft jetzt auf Südostasien fokussiert, dass man dann in direkten Konflikt mit den USA gerät. Deswegen haben chinesische Strategen gesagt, dann gehen wir die andere Richtung. Also wenn der Gegner da vorrückt, rücken wir woanders vor. So ähnlich hat es auch Mao schon mal gesagt. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir das eben in Richtung Westen. Da ist Zentralasien, da gerät man sich ein bisschen mit Russland so in die Haare, weil Russland da hegemoniale Ansprüche hat in Zentralasien. Aber gut, das kriegt man eher geregelt als Konflikte mit den USA. Und dann haben die das halt ausgebaut, dieses Konzept. Und dann kam da noch eine maritime Seidenstraße zu, die geht hier lang. Und inzwischen gibt es auch noch ganz neu eine arktische Seidenstraße, die geht hier lang. Das liegt daran, dass wegen der Erderwärmung die Polarkappen abschmelzen und inzwischen zumindest im Sommer mit Eisbrechern die Seewege nördlich von Russland befahrbar sind, also auch für Transportschiffe befahrbar sind. Gut, also die machen einfach alles, was geht. Neue Seidenstraße, das war so als Konzept für den Handel zwischen Europa und Asien gedacht. Das Konzept ist sehr pragmatisch und flexibel. Zum Beispiel gehört zur neuen Seidenstraße inzwischen auch, man sieht es hier leider nicht gut, aber eine Schienenverbindung aus dem Landesinneren Nigerias an die Küste Nigerias. Was das nun mit dem chinesisch-europäischen Handel zu tun hat, erschließt sich nicht wirklich, aber China ist sehr pragmatisch in seiner Politik und von daher, es passt irgendwie, dann nennt man es halt neue Seidenstraße, weil es auch die Transportverbindungen verbessert. Das Konzept dabei ist immer auch gewesen, mit den Transportverbindungen zusammen den Handel zu stärken und davon ausgehend die Wirtschaft der anliegenden Staaten auch zu stärken. Das ist die Idee. Ob es klappt, muss man sehen. Nun haben die chinesischen Strategen gedacht, dass sie den USA damit aus dem Weg gehen erstmal. Nur Europa und Asien, Eurasien, ne, das ist dieses Ding, was Brzezinski nie wollte und was viele im US-Establishment nie wollten. Jetzt kommt es halt von China aus. Von daher ist die neue Seidenstraße als eurasisches Konzept etwas, was den US-Strategien diametral zuwiderläuft. Und damit ist der Konflikt zwischen den USA und China in Sachen neue Seidenstraße schon grundgelegt eigentlich. Anders schaut es aus mit Deutschland. Für Deutschland ist das ja eigentlich erstmal ein Vorteil, diesen Handel auch auf dem Landweg auszubauen. Der bringt ja auch für das deutsche Kapital neue Profitmöglichkeiten, neue Handelsmöglichkeiten, was auch immer. Die hatten selber mal vor, so eine neue Seidenstraße zu bauen. Das war 2003, 4, 5 ungefähr. Das haben sie auch neue Seidenstraße genannt, war ein EU-Projekt. Haben die halt nie gebacken gekriegt. Und das ist gescheitert, dieses Projekt. China kriegt's hin. Es ist auch so, dass bei den Projekten der neuen Seidenstraße deutsche Konzerne gut beteiligt sind. Siemens zum Beispiel hat ein eigenes Projekt neue Seidenstraße, also Kooperation mit China im Rahmen der neuen Seidenstraße eingeleitet, weil sie da sehr viel Geld verdienen können. Nur auf der anderen Seite gibt es Dinge wie das hier. Das ist der Hafen von Piräus. Die maritime Seidenstraße, die geht durch den Indischen Ozean und dann durchs Rote Meer und durch den Suezkanal und landet im Mittelmeer. Und der nächste Hafen aus dem Suezkanal im Mittelmeer, das ist der Hafen von Athen, nämlich Piräus. Hier der Containerhafen von Piräus auf diesem Bild. Der ist von China teilweise im Jahr 2008 schon übernommen worden und dann noch mehr, als Griechenland unter deutschem Druck wegen der Krise halt seine Infrastruktur ausverkaufen musste, zugeschlagen hat dann China. Und es ist inzwischen so, dass China diesen Hafen gewaltig ausbaut als einen Endpunkt der neuen Seidenstraße. Das war letztes Jahr der drittgrößte Hafen im Mittelmeer schon. Also vorher war es Rang 9 oder 10. Letztes Jahr war es Rang 3. Dieses Jahr ist es schon der zweitgrößte Hafen im Mittelmeer. Und vielleicht wird es nächstes Jahr schon der größte sein vor den spanischen Häfen. Also das geht wirklich rasant. Es ist nicht so, dass dieser Hafen Griechenland wieder aufrichtet, die griechische Wirtschaft, aber es ist ein Faktor, der zumindest in eine positive Entwicklung geht und für Griechenland bedeutet das schon was. Und Griechenland ist deswegen die Zusammenarbeit mit China auch was wert und es stellt sich raus, dass Griechenland irgendwann nicht mehr bereit gewesen ist, irgendwelche dummen antichinesischen Stellungnahmen der EU mit zu unterzeichnen. Das heißt also, bestimmte Stellungnahmen, in denen dann drin stand, in China werden die Menschenrechte verletzt, deswegen klagen wir jetzt China an, die wurden von Griechenland nicht mehr mitgetragen und deswegen konnten die nicht zustande kommen. Das wiederum hat ja den Hegemonialanspruch Deutschlands in der EU in Frage gestellt, ne, weil da plötzlich ein Land andere Optionen hatte, wegen der chinesischen Wirtschaftsaktivitäten. Und das ist auch so eine Ambivalenz mit der neuen Seidenstraße. Auf der einen Seite ist es so, dass deutsche Konzerne da profitieren können. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die, ja, schon auch der chinesische Einfluss wächst und damit die deutsche Hegemonie relativiert wird. Und man muss, glaube ich, auch dazu sehen, mit dem Wachsen der neuen Seidenstraße wächst auch der Einfluss der chinesischen Konzerne, auch in Europa. Und dadurch wird auch wieder der Markt für das deutsche Kapital enger. Also die Luft wird dünner so langsam. Und das steigert dann doch auch die Aggressionsbereitschaft auf deutscher Seite. Also eine wirklich ambivalente Geschichte. Aber man kann sagen, während die USA schlicht und einfach gegen diese neuen Seidenstraße sind, ist es im deutschen Falle dieses ambivalente Verhältnis, das aber auch eine starke Gegenkomponente hat. Ja, überhaupt das deutsch-chinesische Verhältnis. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Bundesrepublik als eine der westlichen Mächte, die ja weltweit den Ton angegeben haben, schon nicht so sehr zufrieden damit ist, dass da eine neue Macht stark wird, in China, die auch eine Weltmacht werden wird. Ökonomisch ist es das schon, politisch wird es das wohl werden. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen wie Volkswagen in Shanghai. Volkswagen ist einer der ersten deutschen Konzerne gewesen, die in China investiert haben. Volkswagen setzt inzwischen in China mehr Autos ab als sonst wo auf der Welt. Das heißt also andersrum, ohne China ist Volkswagen vielleicht nicht ganz am Ende, aber wirklich am Boden. Und das ist nicht nur Volkswagen inzwischen, das sind auch andere Konzerne. Wenn man sich die Gesamtzahlen anschaut, es gab neulich so eine Berechnung im Handelsblatt, die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass von den DAX-Konzernen, die machen 22% ihres Gesamtumsatzes überhaupt in den USA, 21% in Deutschland und 16% in China. Also 16 ist noch nicht 22, aber das boomt ja, ne? Das geht ja weiter. Das heißt also, und auf 16% kann man nicht verzichten. Das ist fast so viel wie das Geschäft auf dem Heimatmarkt. Das ist nun ein gewaltiges Problem. Das heißt also, auf der einen Seite werden die deutschen Konzerne durch das Erstarken der chinesischen Konkurrenz schon in eine Konfliktsituation reingedrängt. Auf der anderen Seite können sie nicht wirklich ohne China. Und wenn sie ohne China wollten oder gegen China wollten, dann würden sie massive Einbrüche erleiden. Das ist ein wirkliches Dilemma. Und das kann man genau finden in aktuellen Strategiepapieren des BDI, des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Gibt eins aus dem Januar. Da greift der auch zu harten Vokabeln, wie dass China strategischer Gegner Deutschlands sei, also Systemgegner. Das ist die wörtliche Formulierung. Allerdings sagen die auch gleichzeitig, dass also mit der Zusammenarbeit nichts anbrennen darf, sonst hat man ein Problem. Wie die dieses Dilemma lösen, das wird die Zeit zeigen, hat sicherlich Schwierigkeiten, aber wir werden das beobachten können, wie sie damit umgehen. Gut. In den USA ist es so, wie gesagt, dass die Konfliktsituation im Fall der neuen Seidenstraße klar ist bis heute. Und es ist auch so, dass die Konfliktsituation insgesamt immer klarer und deutlicher wird. Denn die USA sind schlicht und einfach die Supermacht gewesen. Sie wollen so viel wie möglich davon retten. Und das bedeutet zwangsläufig, sie geraten mit China sich direkt in die Haare. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Man kann das in allen relevanten politischen Spektren in den USA sehen. Auch die US-Demokraten sind krass antichinesisch heute. Also die Politik, das war vor ein paar Jahren noch nicht so deutlich, aber heute ist es wirklich klar. Naja, und die Politik von Trump, das ist ja wirklich offensichtlich. Darüber diskutiert wird in den Vereinigten Staaten schon lange. Das geht auf der ideologischen Ebene so, dass da zum Beispiel der Graham Allison, ein bekannter Politikwissenschaftler und Politikberater, dieses Buch hier veröffentlicht hat, Destined for War, also zum Krieg bestimmt. Amerika, China und die Falle des Thukydides. Die Falle des Thukydides muss man nicht kennen. Das ist so, also das erläutert er in diesem Buch. Thukydides war ein griechischer Historiker. Und der hat beschrieben, dafür ist er bis heute noch bekannt, zumindest in Fachkreisen, ein Buch über den Peloponnesischen Krieg. Und da ging es um den Krieg zwischen Sparta und Athen. Und die Schlussfolgerung, die der Thukydides gezogen hat, die lautete so ungefähr, wenn es einen Konflikt zwischen einer aufstrebenden und einer niedergehenden Macht gibt, also ein Gebilde, das im Aufstieg begriffen ist und einem, das im Abstieg begriffen ist, dann droht ein Krieg. Und der Krieg droht vor allem, hat er gesagt, weil sich der absteigende Staat bedroht fühlt. Übertragen auf heute bedeutet es natürlich, China steigt auf, die USA steigen tendenziell ab. Und das Gefährliche ist, dass die USA sich bedroht fühlen, das halten wollen, ihren Status halten wollen und zurückschießen. Und Allison hat Folgendes gemacht. Er hat sich die weltpolitischen Konflikte dieser Art in den letzten 500 Jahren angeschaut. 15, 16 Konflikte, ich glaube 16 in diesem Buch. Das waren Konflikte zwischen Weltmächten, die im Abstieg begriffen waren, und aufstrebenden Mächten. Nun kann man sich streiten, was Konflikte im 16. Jahrhundert mit den Konflikten heute zu tun haben. Nicht allzu viel, aber egal. Er ist zu dem Schluss gekommen, dass von diesen 16 Konflikten 12 in einen Krieg gemündet haben und 4 nicht in einen Krieg. Das heißt also, die Chance, nach seinen Berechnungen sozusagen, dass der Konflikt zwischen China und den USA in einem Krieg endet, sind 3-1. Nun ist das natürlich fragwürdig, ne? Wie gesagt, also Konflikte aus dem 16. Jahrhundert kann man nicht mit welchen von heute vergleichen, aber die Aussage von ihm ist schon, dass die Kriegsgefahr sehr groß ist, und damit meint er schon die Gefahr, dass die Vereinigten Staaten China angreifen und dass alles getan werden muss, um das zu verhindern. Das ist ein bisschen die Debattenlage in den Vereinigten Staaten. Ja, wenn man sich die aktuelle Entwicklung anschaut, das ist einfach auch nur ein Symbolbild, China und die USA. Der Trump hat versucht, das Ding so anzugehen, dass er den Handelskrieg erstmal gestartet hat. Er redet ja immer von dem Handelsdefizit, das China hat, dass die Vereinigten Staaten gegenüber China haben. Also sie kaufen viel mehr in China, als sie nach China verkaufen. Und er hat gesagt, das muss sich ändern. Was er will, ist, dass möglichst viel Industrie in die Vereinigten Staaten zurückkommt. Auch zu Apple sagt er zum Beispiel immer, Apple, dieser Mobilfunkhersteller, die produzieren ja sehr viel in China. Und zu denen sagt er auch immer, holt doch eure Betriebe zurück. Das ist wahrscheinlich eine völlig absurde Idee, dann ist es überhaupt nicht machbar. Also ist preislich nicht machbar, vermutlich auch vom Arbeitskräftepotenzial her überhaupt nicht machbar. Aber wie auch immer, das ist seine Idee. Und letztlich läuft das ja fast auf so eine autarke USA hinaus, ne? Die ihr eigenes Fracking-Gas haben, die ihr eigenes Erdöl haben und dann noch die eigene Hightech-Industrie dazu. Egal, das ist seine Idee, aber die taugt eben auch zum Machtkampf gegen China, wie man an diesem Handelskrieg sieht. Der Handelskrieg soll ja den Handel letztlich auch stören und US-Betriebe zurückholen und China was reinwürgen und China möglichst empfindlich schwächen. Der Handelskrieg ist ausgeweitet worden zu einem richtigen Wirtschaftskrieg mit verschiedenen Maßnahmen und aktuell steht ja im Blickpunkt vor allem die Debatte um Huawei, um den größten und bedeutendsten chinesischen Mobilfunkkonzern, einen der bedeutendsten Mobilfunkkonzerne der Welt überhaupt. Huawei ist eigentlich ein Paradeunternehmen in der Volksrepublik, auch nach außen hin, eines, das auch auf den westlichen Märkten sehr präsent ist noch und eines, das auch jetzt bei 5G wirklich relevant ist, also bei der Verlegung dieser neuen Mobilfunkstandards und der bei dem Ausbau dieser Standards und der Einrichtung dazu. Nun ist es so, dass 5G mutmaßlich auch in der künftigen Wirtschaft insgesamt eine sehr wichtige Rolle spielen wird, denn darüber wird alles abgewickelt werden, vom autonomen Fahren bis hin zu den autonomen Fabriken, also die Industrie 4.0. Das ist alles ohne 5G nicht denkbar. Das heißt also, das ist wirklich ein Kernelement, diese Netze. Und beim Ausbau dieser Netze ist nach aktuellem Stand eigentlich Huawei vorne mit dabei, denn die haben da die fortgeschrittenste Technologie. Nach Aussage eigentlich aller Experten ist Huawei mindestens ein Jahr vorne dran in der Entwicklung von 5G, manche sagen sogar 2 Jahre. Und die Aussicht, dass vor allem Nokia und Ericsson, also zwei europäische Konzerne, dass die aufholen können, ist eigentlich unter normalen Umständen recht gering. Die USA haben da ganz wenig anzubieten. Die haben nur Cisco und Cisco ist nur in Teilbereichen von 5G irgendwie relevant. Die sind da ganz dünn aufgestellt. Die haben das völlig verschlafen. Ja, und genau um Huawei entbrennt nun dieser Kampf, also um einen Konzern, der an den Schnittstellen oder Schlüsselstellen der künftigen Weltwirtschaft tätig ist. Bekanntlich versucht Trump ja Huawei kaputt zu machen, indem er dem nicht nur US-Unternehmen den Handel mit Huawei untersagt, sondern das so weit treibt, dass demnächst auch Google-Produkte eben auf Huawei-Mobilfunkgeräten, ich habe auch eins, einfach weil es das Beste und Billigste war, vor allem das Billigste, sodass das dann auch nicht mehr funktionieren wird und man wird sehen müssen, wohin das führt, kann man lang und breit drüber spekulieren. Aber ich denke, dass worauf es für uns jetzt ankommt, ist schlicht und einfach, dass die Trump-Administration die Absicht hat, diesen Konzern wirklich entweder zu ruinieren oder, wenn das nicht geht, ihn dann doch wenigstens aus den westlichen Märkten wegzudrängen. Das ist also die Strategie, die die Vereinigten Staaten gerade vertreten. Letztlich, wenn man das durchdenkt, dann führt das zu einem wirklich abenteuerlichen Szenario, denn das führt wirklich zu einem harten Bruch, und zwar zu einem Bruch auf technologischer Ebene. Wenn es gelingen würde, was die Trump-Administration vorhat, nämlich Huawei aus dem 5G-Bereich rauszuhalten im Westen, dann würde im Westen eine Internetinfrastruktur entstehen, die ohne chinesische Technologie auskommt. Dann würden da auch keine andere chinesischen Geräte mehr verwendet werden. Möglicherweise wird sich die Chip-Produktion auch entkoppeln. Nach den Plänen dieser Administration ist das eine Option. Und denkbar ist es zumindest, dass dann wirklich unterschiedliche Internetstandards im Westen und im Osten entstehen. Das ist wie die alte, ein eiserner Vorhang sozusagen. Und heute ist in US-Medien ständig von einem Iron Curtain, also von einem eisernen Vorhang, die Rede. Ob das realistisch ist, ist auch eine technologische Frage. Kann ich nicht beurteilen, können wir vielleicht auch drüber diskutieren, aber die Pläne liegen wirklich klar zutage in den Vereinigten Staaten. Die Strategen sagen das ganz offen. Es ist auch die politische Frage, ob ihnen das gelingt. Denn es gibt viele Länder, die kein Interesse dran haben. Dazu gehört auch Deutschland. Denn diese Trennung würde bedeuten, dass den deutschen Konzernen das China-Geschäft erstens einbricht und zweitens ganz entscheidende Bereiche dabei wegfallen. Zum Beispiel Audi entwickelt das autonome Fahren in China mit Huawei. Die sind dann wieder gleich 2 Jahre hinten dran, wenn sie das abbrechen und mit dem US-Konzern nochmal von vorne anfangen müssen. Das heißt, das sind Dinge, die gehen eigentlich nicht. Und dann gibt es noch Staaten, wenn man das mal durchgeht. In Afrika ist es schlicht und einfach so, es gibt einen wunderbaren Text kürzlich erschienen, auf einem Internetportal, das sich mit Asien beschäftigt. Da sagt ein Autor aus dem afrikanischen Establishment schlicht und einfach, ja Leute, das ist ja ganz schön, dass ihr das wollt, halt hier das Internet in 2 Teile teilen, aber wenn wir wählen müssen, wir können westliche Produkte nicht zahlen, Punkt. Ne? Und wenn wir was bezahlen wollen, dann können wir eben nur chinesische Produkte bezahlen und dann werden wir auf chinesischer Seite landen. Und ähnliche Töne hört man in Südostasien. Das heißt also, es spricht einiges dafür, dass diese Strategie nicht aufgeht, das muss man schauen. Und selbst wenn es gelingen würde, dass es den Vereinigten Staaten gelingt, die westlichen Staaten auf ihre Seite dieses eisernen Vorhangs zu ziehen, wenn ihr euch an diese Grafik von ganz am Anfang, diese IWF-Grafik erinnert, mit den Anteilen am Weltbruttoinlandsprodukt, der Westen hat weniger, ne, und es wird immer weniger. Das heißt also, dann mauert sich ein absteigender Block praktisch ein gegenüber einem Block, der im Aufsteigen befindlich ist. Auch das ist eine Option, die nicht auszuschließen ist. Das sind, wie gesagt, alles Optionen, die noch nicht real sind, aber die in den Apparaten gerade diskutiert werden. Zum Teil auch öffentlich. Ja, gut, das ist also diese Perspektive. Je nachdem, wie dieser Wirtschaftskrieg ausgeht zwischen den Vereinigten Staaten und China, ist es natürlich so, dass dann die militärische Variante in Betracht gezogen werden kann. US-Militärs sagen schon lange, dass die Vorbereitungen auf einen möglichen Krieg gegen China natürlich zugange sind. Es gibt eine Studie, die vor 3 Jahren erschienen ist bei einem US-Think Tank. Da werden Kriegsszenarien gegen China durchgespielt. Da wird dann überlegt, was die US-Streitkräfte in der ersten Angriffswelle zerschießen könnten, wie dann China reagieren würde, was man dann verlieren würde und also wirklich ganz konkrete Szenarien. Und es gibt eine Äußerung von Ben Hodges, das war bis vor 1,5 Jahren der Oberkommandierende der NATO-Landstreitkräfte in Europa. Also schon ein hohes Tier. Und der hat im letzten Herbst auf einem Tagung in Warschau öffentlich gesagt auf die Frage, ob er einen Krieg zwischen den USA und China für möglich hält, hat er gesagt, ja, er hält das für highly likely, also hochwahrscheinlich, und zwar in den nächsten 15 Jahren. Das ist so diese Perspektive. Ja, vielleicht noch zwei Sachen dazu. Die eine Sache ist, dass für so ein Kriegsszenario natürlich auch entscheidend ist die Frage, wie wird sich Russland in so einem Fall verhalten. Zu dem Verhältnis zwischen Russland und China, glaube ich, muss man verschiedene Sachen im Blick behalten. Die eine Sache ist, dass das Verhältnis historisch natürlich angespannt ist, und zwar seit dem 19. Jahrhundert. Also als Vladivostok gebaut wurde, das war, nachdem Russland einen Teil Chinas aus China herausgeschnitten hat, als die westeuropäischen Mächte im Süden Chinas mit ihren Schiffen angekommen sind und dort den Opiumkrieg geführt haben. Und kurz nach dem zweiten Opiumkrieg hat sich dann Russland eben einen Teil Nordostchinas gekrallt und Vladivostok hingebaut, erobere den Osten, also kein freundlicher Akt. Gut, das ist also in der russisch-chinesischen Geschichte tief verankert, dass es da Spannungen geben kann. Sie hat es ja bekanntermaßen auch in der Zeit des Kalten Krieges gegeben. Inzwischen ist es so, dass da schon enge Zusammenarbeit gesucht wird, vor allem auch in der Erkenntnis der Tatsache, dass man beiderseits, also sowohl Russland als auch China, sowohl Angriffen der Vereinigten Staaten als auch zumindest potenziellen Aggressionen der europäischen Mächte ausgesetzt ist. Das heißt, die sind sich ja beide völlig im Klaren drüber und die sind sich beide auch völlig im Klaren darüber, dass sie bessere Überlebenschancen haben, wenn sie zusammenhalten. Insofern gibt es auch jetzt schon eine politische, ökonomische und auch sonstige Zusammenarbeit, zum Beispiel in der Shanghai Cooperation Organization. Das ist so ein sicherheitspolitisches Bündnis, die auch Manöver machen inzwischen, führen auch Manöver durch, gemeinsame Manöver, also gemeinsame Manöver mit russischem und chinesischem Anteil, die sich auf die Abwehr etwaiger Angriffe richten. Gut, und der zweite Punkt, den ich gern noch erwähnen würde, das ist die Frage, was ist denn eigentlich hier mit Deutschland und mit den anderen imperialistischen Mächten Europas, wenn es zu einem wirklich heißen Konflikt zwischen China und den USA kommt? Und das ist die große Frage. Im Moment, glaube ich, muss man sagen, dass zumindest ökonomisch die stärkeren Bindungen, wenn auch ein bisschen stärker, aber sie sind noch stärker in Richtung Westen. Und natürlich sind auch die politischen Verbindungen noch stärker in Richtung Westen. Also der Überbau ist da auch noch solider verankert. Es kommt hinzu die Ungewissheit, ob man an der Seite Chinas genauso gut bestehen könnte wie an der Seite der Vereinigten Staaten. Wenn man sich den Kalten Krieg anschaut, wie ist es der Bundesrepublik gegangen unter der US-Hegemonie? Sie ist reicher und reicher geworden und wohlhabender und mächtiger. Also sie hat profitiert von der US-Hegemonie praktisch. Das ist nicht wirklich klar, ob das unter chinesischer Hegemonie auch so gehen könnte. Und von daher stellen sich natürlich viele Fragen für die herrschende Klasse in Deutschland, die eher in eine Richtung auf einen Konflikt mit China, also auf eine Beteiligung an diesem Konflikt auf Seiten der Vereinigten Staaten hindeuten. Auf der anderen Seite geht damit natürlich jegliches Bestreben nach einer eigenständigen Weltmachtrolle erstmal flöten. Das sieht man an der Politik der Trump-Administration, die darauf abzielt, keine große Eigenständigkeit mehr zuzulassen. Ja, gut, also die stecken da in einem großen Dilemma. Auch da, denke ich, wir müssen schauen, welche Politik sie machen. Aber dass sie im Moment versuchen, sich dieser wirklich äußerst aggressiven China-Politik der Vereinigten Staaten zu entziehen und da was Eigenständiges entgegenzusetzen, das zeigt deutlich, dass die Interessen da gespalten sind. Gut, das sind jetzt, hoffe ich, die wichtigsten Punkte gewesen. Ansonsten können wir dann gerne noch beliebig weiter diskutieren, solange die Zeit reicht. Thank you.